Ja, herzlich willkommen zurück zu dem zweiten Teil von unserem Podcast mit Familie und Freunden über Glaubensveränderungen sprechen. Cornelius sitzt wieder in Köln und ich sitze wieder hier bei Heidelberg in Neckargemünd. Und ja, wir führen das Ganze jetzt fort. Wir haben das letzte Mal schon einige Tipps besprochen. Wir haben das Problem so ein bisschen dargestellt und heute, jetzt wollen wir uns damit auseinandersetzen, mit den Tipps von John DeLynn, das hatten wir schon angekündigt, aus dem Podcast What I've Learned from 15 Years of Mormon Transitioning. Außerdem wollen wir uns mit Ratschlägen von Dr. Christy Money auseinandersetzen. Und wir fangen aber jetzt mal mit John DeLynn an. Sein Podcast war anlässlich eines 10-jährigen Jubiläums von Mormon Stories. Und da wurde John DeLynn auch von mehreren interviewt und dann hat er aber auch noch diesen einen, ja, ich war so eine Art Ansprache oder ein Talk gegeben, What I've Learned from 15 Years of Mormon Transitioning. Und da waren mehrere Tipps drin, die ich mir, also ich habe mir den Podcast zweimal angehört. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Cornelius, als du den gehört hast. Ich fand ihn so super, dass ich, ja, ich habe ihn mir zweimal angehört. Ich war wahrscheinlich auch gerade in einer Situation, wo ich das sehr brauchte, diese Tipps. Und ja, wie war generell erstmal dein Feedback zu dem Podcast? Du sagtest, du hast ihn dir auch angehört.
Ja, ich hatte ihn einmal angehört und fand ihn wirklich sehr aufschlussreich. Also auch nochmal die persönliche Erfahrungswelt von John da dargestellt zu bekommen im Verlauf seiner Reise, das fand ich sehr interessant und auch die Ratschläge, die er da gegeben hat. Deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt ein bisschen drüber sprechen.
Gut, dann steige ich gleich mal ein. Der erste Tipp, den er gibt, zwinge niemanden niemals. Eigentlich relativ kurz, ziemlich klar. Das wird wahrscheinlich auch in sonst vielen Lebensbereichen gelten. Ich will vielleicht einmal ganz kurz darauf eingehen, warum das in diesem Kontext der Gespräche über Glauben so unheimlich wichtig ist, dieses Prinzip zu befolgen. Und der Punkt ist nämlich für mich persönlich, es ist einfach immer eine große Versuchung, wenn man meint, etwas gut zu wissen oder schon eine Lösung zu kennen, quasi andere versuchen zu versuchen, davon zu überzeugen. Überzeugen, denke ich, ist ja noch okay. Bloß, sobald das Ganze dann penetrant wird, eine Überzeugung solche Ausmaße annimmt, dass man sie schon vielleicht als Zwang bezeichnen kann oder als zu übermäßig starke, zwanghafte Beeinflussung, da wird es dann problematisch. Also irgendwann überschreitet man dann eine Grenze, wo das Ganze sich dann plötzlich, die Diskussion war noch positiv, also man hat sich über etwas unterhalten, man hat etwas erfahren und plötzlich überschreitet man eine Grenze, die in etwas reingeht, was einfach nur negativ plötzlich dann ist und wo nur noch ein negativer Nachgeschmack bleibt. Und das ist einfach mega schade. Und das ist einfach in diesem Kontext gerade auch sehr gefährlich, finde ich. Wir hatten ja schon eingangs in dem ersten Teil auch kurz darüber gesprochen, wie schlimm es ist, wenn man halt sich mit den besten Freunden und seinen engsten Verwandten verkracht über solche Themen. Das kann unter Umständen, wenn man es nicht wieder hinbekommt, auch langfristige Folgen haben. Ich weiß nicht, ob du da auch noch was zuzufügen hast. Also, ich finde, das ist eigentlich relativ selbsterklärend, aber ich fand es trotzdem sehr wichtig, das zu benennen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte da jetzt auch nichts weiter zu sagen.
Okay. Gut, dann gehen wir zum zweiten Punkt. Sein zweiter Tipp ist: Die meisten wollen es nicht hören, akzeptiere das. Erstmal die Frage, wen meint er damit? Die meisten. Er spricht tatsächlich von den Familienmitgliedern und Verwandten oder Freunden, die man hat und Bekannten, die man in der Kirche hat. Und es ist für mich, dieser Punkt war für mich am schwersten zu schlucken, muss ich zugeben, als ich mir den Podcast angehört habe. Weil im Grunde genommen kann ich mit vielem leben, aber mit Desinteresse oder wenn jemand etwas gar nicht erst hören will, damit konnte ich nie so gut umgehen. Und es hängt ein bisschen mit dem ersten Punkt zusammen, aber es ist wahnsinnig schwierig, wenn man damit konfrontiert wird, dass Menschen, das hat er halt auch in dem Podcast beschrieben, dass Menschen, mit denen man jahrelang und jahrzehntelang zusammen zur Kirche gegangen ist, Dinge getan, vielleicht auf irgendwelche Lager oder Veranstaltungen gegangen ist, zusammen in Berufungen gedient hat, sie heimgelehrt hat, einfach befreundet war, dass so jemand es überhaupt nicht zu interessieren scheint, wenn man selber eine Veränderung im Glauben durchmacht. Das heißt, wenn man selber vielleicht irgendwas nicht mehr so richtig glauben kann, was in der Kirche gelehrt wird. Und er sagt halt, das Gute an seinem Podcast ist, er gibt die verschiedenen Gründe dafür, also er gibt einen Einblick dafür, wie das kommen kann, dass jemand nicht darüber sprechen möchte. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, was er da sagt. Zum Beispiel sagt er, es gibt unterschiedlichste Gründe, warum jemand Mitglied der Kirche geworden ist, aus dem Umfeld der Freunde und Verwandten. Und das muss man respektieren. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel, also er gibt ein konkretes Beispiel, wo eine Schwester massive Probleme hatte, soziale und vielleicht auch teilweise psychische Probleme. Und sie ist in einem, also sie hat, glaube ich, 3 Kinder. Ich erzähle das einfach so ein bisschen oberflächlich, die Geschichte. Vielleicht stimmen auch nicht alle Details, aber sie hat 3 Kinder und sie ist so verzweifelt, sie ist in ihrer Wohnung. Und sie ist hat gerade entschlossen, irgendwie mit einer Gasleitung das Haus mitsamt der ganzen Familie in die Luft zu sprengen. Und plötzlich klingelt es an der Tür und die Missionare stehen an der Tür und möchten mit ihr ein Gespräch über Jesus Christus führen. Das ist für sie quasi die Lebensrettung gewesen, ne? Also der Wendepunkt, warum sie jetzt quasi ihr Leben und das ihrer Familie gerettet wurde. Und das ist natürlich kann für jemanden ein wahnsinnig emotionales Erlebnis sein. Wenn mich nicht alles täuscht, war dann trotzdem in dem Podcast mit John DeLynn, weil das war eine Frau, die er im Podcast hatte, hat sie sich zwar doch wieder davon abgewendet, oder von diesem orthodoxen Glauben, aber trotzdem können wir viele Menschen in unserem Umfeld haben, die ganz tolle Bekehrungserlebnisse hatten. Also es muss noch nicht mal das Bekehrungserlebnis sein, sondern es kann auch ein Erlebnis auf Mission sein, dass jemand auf Mission tolle Erlebnisse hatte. Ist mir persönlich schon passiert mit Freunden, die halt irgendwie, ich hatte auch tolle Erlebnisse auf Mission, aber ich hatte halt auch ganz andere Erlebnisse, die mich geprägt haben. Das können unterschiedlichste positive Erlebnisse sein. Erlebnisse auf Missionen, Bekehrungserlebnisse, tolle Erlebnisse wie mit Generalautoritäten oder dass man im Chor gesungen hat oder wer weiß was, was einen emotional an die Kirche gebunden hat. Und wir kennen diese Gründe nicht und Menschen sind aus unterschiedlichen Gründen in der Kirche und vielleicht haben sie sich dafür einfach entschieden, einfach, dass sie diese rationalen Gründe dagegen, die vielleicht gegen diesen Alleinwahrheitsanspruch der Kirche sprechen oder gegen die Entstehungsgeschichte des Buches Mormon sprechen oder was auch immer, dass die für sie nicht wichtig sind. Und es ist auch wichtig, so eine Entscheidung, wenn jemand sich so entschieden hat, zu akzeptieren. Und das fand ich, ist eine unglaublich wichtige Aussage in dem Podcast von John DeLynn. Und noch ganz kurz dazu, ich habe ja selber Marketing studiert an der Uni Münster und im Marketing lernt man, dass Menschen Käufe emotional tätigen. Also zum Beispiel, wenn jemand ein iPhone kauft, dann kauft er das, also nicht, weil es so viel Speicher hat oder weil es irgendwie irgend so ein besonderes Feature hat in der Regel, sondern er kauft es aus emotionalen Gründen. Ich meine, warum gibt jemand 800 oder 1000 Euro für ein Telefon aus? Ja, das ist emotional. Oder wenn jemand sich ein teures Auto kauft, das ist auch viele Emotionen dabei. Aber was tun wir? Wir rechtfertigen es rational. Und dieses Muster, also als ich den Podcast von John DeLynn gehört habe und er diesen Zusammenhang zwischen emotional und rational eingebracht hat, da habe ich bemerkt, dass ich das, also das habe ich auch im Glauben beobachtet. Also Menschen haben häufig emotionale Erlebnisse, die sie zu einem bestimmten Glauben führen. Und Später sind es dann rationale Gründe, warum sie diese Entscheidung, also für die Religion oder gegen eine Religion, wie sie die begründen. Und ich glaube, niemand von uns kann sich da wirklich ausnehmen. Und ich finde, das ist ein ganz grundlegendes, wichtiges Verständnis, was wir entwickeln müssen, um mit dieser Thematik angemessen umzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke halt, und wir haben das auch im ersten Teil ja schon hin und wieder betont, dass es halt ganz entscheidend ist, dass man sowohl das eine wie auch das andere respektiert. Und wenn jemand sich ganz dem Glauben verschrieben hat, das in der Kirche absolut super findet und nichts Gegenteiliges hören möchte, da kann es wirklich gute Gründe für geben, weil diese Person das möglicherweise braucht, um eine gewisse Balance oder einen Halt in ihrem Leben zu haben, der absolut entscheidend ist, um im Alltag zu funktionieren. So. Und das ist dann gerechtfertigt. Das sollte man auch nicht in Frage stellen. Aber ich habe auch selbst erfahren, dass das extrem frustrierend sein kann, wenn man damit konfrontiert ist, dass da jemand ist, von dem man sich vielleicht eine Form der Validierung erhofft oder zumindest ein verständiges Ohr. Und dann eben so eine ähnliche Aussage kommt wie, ja, also ich möchte das eigentlich gar nicht hören, was du dazu sagen hast. Ich habe da ein Erlebnis, was das sehr prägnant auch eigentlich für mich gezeigt hat. Und zwar, ich vor einigen Jahren ein Gespräch mit einem Bruder aus der Kirche, den ich auch schon jahrzehntelang im Prinzip kenne, der auch mal im Heimatpfarrer viele verantwortungsvolle Positionen innehatte und auch viel mit der Jugendarbeit gemacht hat. Und jedenfalls dachte ich, also wenn da jemand ist, der mir zumindest irgendwie ein bisschen noch eine Hilfestellung geben könnte oder so eine Brücke bauen könnte zu dem eher vielleicht ein bisschen sehr stark orthodox und manchmal auch ein bisschen sehr eintönigen Inhalt von Sonntagsschule oder Priestertumsklasse, dann wäre er das. Ja. Und wir hatten ein längeres Gespräch und ich habe dann an einem gewissen Punkt angebracht und so, gesagt, du, wenn ich in der Sonntagsschule sitze und ich habe mich mit all diesen historischen Themen auseinandergesetzt und dann kommen wieder diese sehr vereinfachenden oder teilweise auch falschen Aussagen oder Erzählungen, dann ist das für mich wirklich schwierig, ne? Dann kann ich da nicht einfach entspannt sitzen, sondern dann werde ich unruhig oder denke, ich muss was sagen, aber meistens sage ich nichts, weil es ja auch irgendwie dann die Klasse überfordern würde oder den Lehrer bloßstellt und das ist dann alles nicht angemessen. Aber auf jeden Fall macht das für mich am Sonntag schwierig, das zu genießen. Nicht immer, aber oft. Und meinte er, ja, weißt du, genau aus diesem Grund, weil ich sonntags halt diese Erbauung haben möchte, habe ich mich mit diesen Themen nie auseinandergesetzt. Ich dachte, ey, also wenn du nicht mal, ne, also wenn du das nicht mal weißt, wenn du dazu auch nicht die Offenheit besitzt, das mal anzuschauen und dann darüber entspannt zu reden oder auch nicht ganz so entspannt, aber zumindest darüber zu reden. Also wer dann? Ne? Das war so meine Erfahrung an der Stelle, dass man dann doch sehr auf sich allein gestellt ist, weil vielleicht sogar die Personen, die man sich jetzt in so einer Autoritätsposition oder wie auch immer vorstellen würde, dass sie die Antworten haben oder zumindest eine Arbeitshypothese, mit der man erstmal im Glauben weitermachen kann.
Ich denke,
Dann ist man da vielleicht auch irgendwie. Ja, hat man da vielleicht eine falsche Annahme.
wenn jemand etwas nicht hören will, dann muss es auch nicht unbedingt heißen, dass er es sich nicht in Zukunft irgendwann anhört. Aber wie du sagtest, manche Menschen brauchen vielleicht ein gewisses Glaubensmuster oder eine Form des Glaubens, das mag auch der Mormonismus sein, in der jetzigen Form, beziehungsweise der HLT-Mormonismus, müssen wir fairerweise sagen, es gibt auch noch andere Mormonenkirchen. Aber manche Menschen brauchen diese Form des Glaubens, um zu funktionieren, hast du gesagt, um im Alltag zu funktionieren. Und ich glaube diese Aussage absolut. Und ich denke, es ist eine Frage des Respekts, dass man auch das Timing des anderen akzeptiert. Vielleicht kann man sich auch einfach sagen, vielleicht will er es heute nicht hören, aber in 3 Jahren hat er vielleicht auch andere Erlebnisse noch gehabt in der Kirche oder außerhalb der Kirche, die Person dazu führen, dass sie es vielleicht doch anhört. Aber jeder sollte sein Timing in dieser Frage auch selber bestimmen können. Und das ist zugegebenermaßen leichter gesagt als getan, ne? Also wenn man gerade wenn es dann um engere Familienangehörige geht, wie zum Beispiel den Ehepartner, oder was weiß ich, die Freundin oder sowas, dann ist es vielleicht nicht so einfach, dieses Timing zu akzeptieren, ne? Also man möchte dieses Thema auf dem Tisch haben, man möchte das schneller geklärt haben oder wie auch immer, ne?
Ja, an der Stelle kann das dann auch eine Form von christlicher Nächstenliebe sein. Auch einfach, kann man auch ohne Christentum argumentieren, aber dass es einfach fair ist, wenn man den anderen genauso ihren Zeitplan zugesteht, wie man das selber ja auch hat. Ne? Dass diese Glaubensreise, das ist nichts, was man erzwingen kann. Die verläuft auch manchmal auf sehr seltsamen Pfaden und die sind meistens nicht gerade, sondern eher verschlungen. So. Ja, manchmal trifft man sich halt da mit einem anderen Reisenden, der an einer ähnlichen Stelle ist, wie man selber gerade. Und es ist auch ganz schön, wenn man das mal ein Stück weit zusammengehen kann, aber das kann sich auch wieder auseinanderentwickeln und
Das ist ja
ja.
übrigens auch der Grund, warum diese Facebook-Gruppe, sowohl die Mormon Stories Germany Facebook Support Community und auch die gerade im Aufbau befindliche Open Faith Facebook-Gruppe, das ist eigentlich einer der Hauptzwecke, dass man auch Menschen, dass Menschen sind ja, gibt's nicht so wahnsinnig viele in den deutschsprachigen Ländern, Deutschland, Schweiz, Österreich, für die eigentlich diese Inhalte gedacht sind, gibt es ja nicht einfach unzählige, die gerade in dieser Situation sind. Ne? Die kann man vielleicht an ein paar Händen wahrscheinlich abzählen. Keine Ahnung, also vielleicht hänge ich mich da auch zu weit aus dem Fenster. Aber es ist einfach, es ist nicht die große Masse der Mitglieder, die so fühlt und die so denkt und die sich in dieser Situation befindet. Und der Sinn dieser Gruppen ist, diese Menschen zusammenzuführen. Und das wollte ich einfach auch nochmal an der Stelle sagen, dass man ruhig auch da sich connected, weil man kann manchmal tatsächlich sehr viele Hilfe, also für mich war es zumindest sehr hilfreich, mich mit anderen zu unterhalten und zu sehen, oh, die haben ja genau das Gleiche durchgemacht, ne? Und was haben die da draus gelernt? Vielleicht kann ich ein paar Fehler vermeiden, die sie gemacht haben oder so. Ich würde vorschlagen, dass wir dann zum nächsten Punkt gehen. Der nächste Punkt ist auch ein harter Brocken, schwer zu schlucken. Das lautet: Deine Freunde und Familie werden denken, du hast versagt. Akzeptiere das. Also im Grunde genommen spricht John DeLynn darüber, dass Menschen, die mir nahestehen, denken werden, dass ich abgefallen bin oder dass ich vielleicht ja mich dem bildlich gesprochen der dunklen Seite der Macht zugewandt habe. Ja. Ich wollte jetzt vermeiden, dem zu sagen, dem Widersacher zugewandt oder Luzifer oder sowas. Aber im Grunde genommen gibt es genügend Materialien von Aussagen, teilweise auch noch von heutigen Propheten, aber auch von früheren Propheten der Kirche, die so etwas nahelegen können, dass man so etwas glaubt. Also, dass wenn jemand tatsächlich im Internet gelesen hat, dass er dann irgendwie vielleicht in den Fängen des Bösen ist oder so. Und sein Tipp dazu ist eigentlich die Sensation dabei, also dass es sowas gibt, ist ja klar, aber dass man das akzeptiert, das ist eigentlich für mich das gewesen, was schwer zu schlucken ist. Weil im Grunde genommen muss ich akzeptieren, mit meinem Stolz, den ich habe, ja, mit meinem persönlichen Stolz, den sicherlich jeder von uns in einem gewissen Ausmaß hat, dass andere, die mir so nahe stehen, denken, ich bin ein Versager, ich bin ein Loser, ich hab's vermasselt, ja, ich habe mein ganzes Leben hingeschmissen oder irgendwie sowas, ja, und ich habe jetzt verloren. Und das ist für mich wahnsinnig schwieriger Punkt. Und ich merke auch, dass ich habe das Gefühl in meiner Situation, dass es tatsächlich so ist, dass es Menschen in meinem Umfeld tatsächlich gibt, die es so sehen. Und der Podcast hat mir extrem weitergeholfen, das mehr zu akzeptieren. Gibt es da von deiner Seite noch was dazu?
Ja, persönlich habe ich die Erfahrung so zum Glück noch nicht so stark gemacht, dass ich von anderen dieses Gefühl entgegengebracht bekommen habe. Oder vielleicht teilweise auch so ein bisschen, ne, zwischen den Zeilen dann das vermittelt bekommen habe. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das extrem schmerzhaft sein kann. Ich glaube, was vielleicht, wenn man das auch nochmal auf sich selber bezieht, ne, kann es ja auch schon sein, dass man an gewisser Position oder an Stelle in seiner Glaubensveränderung das Gefühl hat, dass man gerade am Versagen ist, ne? Dass man es nicht schafft, bis zum Ende auszuharren und all die Ziele oder all dieses ganze Weltbild, was man hat, ins Wanken kommt dann, und sich das selber zum Vorwurf macht und das ist dann auch sehr schmerzhaft. Und im Zweifel, wenn man dann darüber hinwegkommt und sagt, okay, es ist einfach so, ich habe diese Veränderungen durchgemacht, sollte man aber trotzdem nicht den Spieß umdrehen, wenn man das jetzt von anderen so gesagt bekommen hat, die noch glauben, okay, du hast unseren Weg jetzt hier verlassen und ne, dein Leben hätte so schön sein können, wenn du einfach nur da geblieben wärst. Dass man dann nicht den Spieß umdreht und sagt, ja, aber ich bin noch viel weiter in meinem Denken und ich bin jetzt erleuchtet und muss mich nicht mehr in dieser engen Weltsicht gefangen halten lassen. So, ich glaube, das ist auch eine Gefahr, die dann besteht, dass sowas dann auch wieder zurückspiegelt und dann ist es auch schwierig, überhaupt nochmal irgendwie ein konstruktives Gespräch in Angriff zu nehmen.
Ja, ich denke, wir wollen natürlich alle in unserer Familie, denke ich, auch irgendwie positiv dastehen. Also wir sind einfach Wesen, die Akzeptanz brauchen und die gerade in sozialen Gruppen wie Familie, Freundeskreis und Gemeinde natürlich irgendwie diese Akzeptanz auch suchen und diese Bestätigung auch suchen, ne? Und wenn man diese, du hast es Validierung genannt, wenn man da quasi das Gegenteil dann plötzlich irgendwie fühlt, dass das andere das Gegenteil von einem denken oder vielleicht sogar äußern, dann ist das einfach wahnsinnig schwer zu schlucken, egal in welchem Kontext jetzt. Also glaube ich, in diesem Kontext ist es jetzt wahrscheinlich sogar sehr extrem schwer zu schlucken, weil es geht einfach um das ganze Leben. Ja? Also jemand denkt, dass man sein ganzes Leben und die Ewigkeit quasi vermasselt hat. Ne? Und ich denke, das, was wir gesagt haben, reicht aus meiner Sicht aus. Aber der Tipp ist, das zu akzeptieren. Darauf können wir vielleicht noch mal kurz eingehen. Das ist nämlich hammerschwer, denke ich, das anzunehmen. Aber im Grunde genommen gebietet es genau dieses gleiche Prinzip, was wir vorher schon besprochen haben, nämlich die Entscheidungsfreiheit, des Menschen zu respektieren und jedem seine Meinung zu lassen. Wenn jemand sich entscheidet, diese Meinung über mich zu haben, dann es gebietet es der Respekt und der Respekt vor der Entscheidungsfreiheit, ihm diese Entscheidung so zu lassen. Ne? Gut, dann gehen wir vielleicht zu Punkt 4 und 5. Punkt 4 und 5 hängen zusammen. Selbst wenn jemand fragt, überlege gut, was du sagst oder ob du überhaupt etwas sagst. Und da nennt John DeLynn ein Beispiel aus seinem Freundeskreis beziehungsweise aus seiner Nachbarschaft. Er hatte in einer Nachbarschaft gewohnt, wo quasi einer der Nachbarn, mit dem hatte er selten gesprochen, aber irgendwann stand er an seiner Tür und dann kam mal eine Frage von dem Nachbarn, kannst du mir mal erzählen, was ist denn das alles für ein Zeug, was du da liest und was ist das eigentlich alles? Ne? Und dieser Nachbar war eigentlich ein kirchentreues Mitglied und er war nur lose mit ihm befreundet und kannte ihn wahrscheinlich auch noch nicht so gut. Aber dann dachte er, ui, jetzt habe ich die Gelegenheit, das mal alles rauszuhauen, was ich hier gelesen habe, und hat ihm von Seelstones und von wer weiß nicht alles erzählt und wie die Übersetzung des Buches Mormon tatsächlich stattgefunden hat und von Polygamie und von allem. Ja. Und dieser Monolog ging wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten, und dann am Schluss sagte der andere irgendwie noch was Kurzes und dann war das Gespräch aus. Und am nächsten Sonntag musste halt John DeLynn oder irgendwie kurze Zeit später musste er in seiner Gemeinde sich von diesem Mitglied eine Ansprache anhören darüber, wie schlimm es ist, wenn man irgendwie von der Wahrheit abfällt oder so und dass man doch aufpassen soll, was man im Internet liest und so weiter. Und das war natürlich super unangenehm für John und er musste halt dann noch mehrere Jahre mit diesem Nachbarn Haus an Haus leben, ne? Und das war natürlich irgendwie wahnsinnig unangenehme Situation. Und deswegen gibt er den Tipp, selbst wenn jemand dich irgendwas fragt zu diesen Themen, überleg dir gut, was du sagst und wie viel du sagst. Oder ob du überhaupt was sagst. Ja. Und da ist für mich ein ganz wichtiger Punkt gewesen, die Motivation und das Interesse des Zuhörers auszumachen. Warum werde ich das jetzt eigentlich gefragt? Ja, also ist das ein tatsächliches Interesse, kann diese Person vielleicht, liest die Person deswegen selber nicht, weil sie Informationen im Gespräch besser aufnehmen kann, dann wäre das Gespräch für mich angebracht. Und der nächste Tipp von ihm hängt nämlich damit zusammen. Also er hat nämlich auch den Tipp gegeben, dass man jemanden etwas zum Lesen gibt, anstatt mit ihm drüber zu reden. Also statt selber in diese Themen einzusteigen, für die man ja kein echter Experte ist, also es gibt andere Experten da draußen, jemanden etwas zu lesen zu geben, eine Zusammenfassung oder eine Webadresse oder vielleicht sogar ein Buch zu empfehlen und die Person dann selber nachforschen lassen. Weil man, der Punkt da dahinter ist, glaube ich, da kannst du gerne auch noch deine Sicht zu sagen. Also für mich ist der Grund, warum man nicht unbedingt mit jemandem drüber sprechen sollte, sondern ihm vielleicht lieber was zum Lesen geben sollte, ist, dass man vielleicht seine Beziehung mit dieser Person riskiert. Ja, also man kann durch das Gespräch, das kann sich dann emotional aufbäumen und dann kann wieder irgend sowas rauskommen, was wir am Anfang beschrieben haben, nämlich dass eine Beziehung wochenlang vielleicht darunter leidet oder monatelang oder vielleicht sogar dauerhaft. Ja. Und man muss nicht einfach, man muss einfach selber abwägen, welche Richtung wird dieses Gespräch nehmen, wenn ich jetzt in das Gespräch einsteige? Möchte ich das überhaupt? Ja, mit wem möchte ich darüber reden? Was für Absichten haben die Menschen? Was ist meine Absicht? Was ist meine Motivation? Ist meine Motivation konstruktiv oder ist meine Motivation, irgendwas niederzureißen? Ja? Hast du dazu auch noch irgendwas?
Ja, ich glaube, so wie der John DeLynn das in dem Podcast darstellt, sind es auch zwei Seiten. Ne? Einerseits ist es so, eventuell überfordere ich den anderen, wenn ich jetzt da den Wasserfall anschalte und dann eben ne, die ganzen Themen runterrassle. Und zum anderen ist es auch eine Schutzfunktion für mich selber, weil da ja auch sehr starke Gefühle bei mir selber sind und so eine Glaubensreise, Veränderung des Glaubens löst starke Emotionen aus, haben wir ja gesagt, und die können auch zu so einer gewissen Verwundbarkeit, Verletzbarkeit führen und möglicherweise möchte ich mich da auch nicht jedem öffnen, weil das nicht wertgeschätzt wird, dass man sich dann da so verletzbar macht, wenn man sich dementsprechend öffnet. Und das auf jeden Fall sein. Deswegen finde ich es eigentlich auch gut, wenn man dann sagt, du, ne, das hat sich bei mir verändert. Ich glaube heute manche Sachen anders als noch vor einem Jahr oder so. Und hier kannst du mal reinschauen. Das geht ungefähr in die Richtung oder das sind so ein paar Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe.
Gibt es irgendwas, was du Freunden empfehlen würdest zu lesen? Hast du da irgendeine Quelle, die dir geholfen hat, was du in solchen Situationen schon mal weitergegeben hast?
Ja, ich habe ein paar Mal Rough Stone Rolling empfohlen, von dem
Richard Bushman,
Bushman, ja,
ja.
Richard Bushman. Das ist natürlich ein Schinken. Also, ich weiß
Ja.
damals, als das rauskam, 2005, kam das in den Semesterferien, kam es bei mir an in der Post und dann erstmal einen Monat lang dieses Ding von vorne bis hinten, allen Fußnoten und so, 800 Seiten, glaube ich, in der Version damals, durchgearbeitet und das war mein Sommer 2005, könnte man im Prinzip sagen. Nee, aber ja, das ist auch nicht für jeden. Ich glaube, ich neige dann auch eher zu den Materialien, die da ein bisschen.
Ich kann mich erinnern, dass Grant Palmer über Rough Stone Rolling gesagt hat, dass es ein gutes Buch ist, aber nicht so deutlich, wie es sein könnte. Ein weiterer Kommentar war, dass viele, also nicht von Grant Palmer, aber ich glaube von John DeLynn oder einem anderen Kommentator auf Mormon Stories, dass Rough Stone Rolling viel übernimmt an Fakten aus No Man Knows My History von Fawn Brody.
Ja, nee, klar. Also ich habe
Das
auch No Man
wäre, also
Knows
nee,
My
ich wollte
History.
das nicht diskreditieren. Ich finde, das ist eine super Quelle. Also das Buch sollte man auf jeden Fall lesen. Zumal der Autor von Rough Stone Rolling auch Mitglied der Kirche ist und bis vor kurzem Pfahlpatriarch war, aktuell Tempelsiegler in seinem Pfahl ist, soweit ich weiß. Und ich denke, es ist auf jeden Fall was Positives, wenn man auch Dinge lesen kann von Mitgliedern. Weil im Grunde genommen machen wir ja dieses Audio-Interview jetzt auch für Mitglieder, die versuchen, weiterhin zu glauben und aktiv in der Kirche zu sein und sich für diesen Weg entschieden haben. Und im Grunde genommen ist es schön, wenn man in solchen Situationen halt nicht nur Quellen von Menschen außerhalb der Kirche liest oder von welchen, die sich schon auf einem ganz anderen Weg befinden. Ne?
Ja, ich meine, da kann man im Prinzip auch immer sehr gut den
Ich wollte das No Man Knows My History als weitere Quelle nennen und einfach darauf hinweisen, dass das Rough Stone Rolling sich in vielerlei Weise darauf bezieht. Eine Sache, die natürlich sehr populär ist, die dir jetzt wahrscheinlich nicht so gefallen wird, Cornelius, ist der CES-Letter. Du hast, glaube ich, selber gesagt, dass man, wenn man den liest, dass man ein bisschen, dass das vielleicht ein bisschen Schockzustand sein kann, in dem man dann zurückbleibt und dass das vielleicht unvorsichtig wäre, den zu empfehlen. Ich muss sagen, ich finde ihn gut, in dem Sinne, dass man einen Überblick über viele Themen bekommt und dass dort weitere Quellen drin sind. Man muss nicht unbedingt, der CES-Letter nimmt unter anderem auch dann eine sehr kritische Position auch gegenüber der Bibel ein und so weiter und gegenüber dem Christentum, glaube ich, teilweise sogar allgemein. Im Grunde genommen ist es nicht für jeden und man muss auch nicht mit der Meinung von ihm übereinstimmen, aber im Grunde genommen ist es eine interessante und umfangreiche Sammlung von Einstiegspunkten in diese verschiedenen Themen und gibt sicherlich auch nicht ganz schlechte Quellen an, weil er versucht, hauptsächlich Quellen von kirchennahen Personen anzuführen, wo es möglich ist. Ne? Und
Ja, aber dennoch
deswegen.
glaube ich also schon, dass, aber wir müssen jetzt auch nicht den Podcast über den CES-Letter machen, aber ich glaube schon, dass man damit jemanden überfordern kann, wenn man nicht gleichzeitig auch anbietet, ich bin jederzeit da, wenn du drüber reden willst und auch in der Lage ist. Und da muss man sich auch selber dann mal ehrlich fragen, ob man dazu in der Lage ist, diese Hilfestellung dann auch zu geben. Ne? Weil wir haben es ja letztes Mal kurz angesprochen mit den verschiedenen Stufen der spirituellen Entwicklung, die der James Fowler aufgezeigt hat. Ne? Wenn ich aus dieser Stufe 3 quasi dann da raus katapultiert werde, weil ich irgendwie mir 50 Seiten CS-Letter in einer Stunde durchgeblättert habe und dann mir der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, dann kann das so eine halbe Lebenskrise auslösen. Ne? Oder teilweise vielleicht auch eine ganze. Und also man
Wobei
hat
ich sehe
so,
es ein bisschen
ne,
so,
ich,
dass der Stage 4 ja eine Krise ist, eigentlich, ne?
ja,
Also.
für manchen mehr, für manchen weniger. Und ja, also gut, aber das ist, ich sage ja nicht, dass diese Themen überhaupt nicht angesprochen werden sollen. Ich glaube bloß, dass die Art und Weise, wie man das vermittelt, schon relevant ist. Und Fawn Brody, wenn du No Man Knows My History liest, ist ganz klar. Also das ist ja ein super recherchiertes Buch und so eine Quellenarbeit ist sehr gut. Aber es ist so offensichtlich, dass sie eine ganz klare Meinung von Joseph Smith hat. Ne? Die stellt sie auch dar und das führt sie auch dazu oder bringt sie dazu, so ein paar Thesen rauszuhauen, von denen du genau weißt. Also an der Stelle hat es jetzt keine bessere Erklärung oder hat es nur eine, die ihn in einem guten Licht dastehen lässt und deswegen nimmst du eigentlich die unwahrscheinlichere. Um ihn in ein schlechtes Licht zu stellen. Das kann man aber natürlich auch dem Richard Bushman vorwerfen an der einen oder anderen Stelle in Rough Stone Rolling, dass er es dann in der anderen Richtung macht, ne? Dass es vielleicht ein bisschen zu positiv darstellt, wo man die logischere Schlussfolgerung hätte, die vielleicht dann nicht ganz so freundlich ist. Aber
Dazu möchte ich auch noch kurz was sagen. Und zwar, ich bin der Meinung, es ist eigentlich nicht schlimm, wenn man was liest, wo Menschen eine klare Meinung zu irgendwas haben, solange man mehrere Meinungen liest. Also, ich denke, zunächst mal, niemand ist komplett objektiv. Das gibt's einfach nicht, ne? Also jeder schreibt aus einer Subjektivität. Jeder Geschichtswissenschaftler schreibt, wenn er so ein Buch schreibt, und das sieht man sowohl bei No Man Knows My History als auch bei allen anderen Büchern, die wir jetzt schon genannt haben, schreibt aus einer gewissen Sichtweise. Und da ist es dann hilfreich, noch eine weitere Sichtweise zu bekommen. Vielleicht auch mal von jemandem, der ein bisschen anders getaktet ist und den gleichen Sachverhalt, meinetwegen die erste Vision, einfach mal zu hören, was sagt Fawn Brody dazu, was sagt B.H. Roberts dazu, ja, was sagt Rand Palmer dazu, was sagen die Propheten dazu, also was sagt der heutige Prophet dazu, ne? Und wenn ich vier Sichtweisen auf die erste Vision habe, dann kann ich erstmal selber überlegen. Ich weiß ja ungefähr, was die Ziele der einzelnen Personen sind. Dann kann ich vielleicht selber kurz überlegen, was ist jetzt die Sichtweise, die ich akzeptieren kann. Und ich denke, nur dann kann man irgendwie selber mal so ein bisschen auf diesen Pfad kommen. Und man merkt schon, es erfordert einiges an Studium. Also ich kann nicht einfach mal ein Buch schnell lesen und dann meinen, jetzt bin ich fertig, ne? Also eigentlich reicht es nicht, nur eine Sichtweise zu haben. Und manchmal sind die Bücher, die ganz objektiv sein wollen, da habe ich dann nicht so den Zugang, weil es ist für mich einfacher, ein Buch von Thorn Brody zu lesen, die eine ganz klare Meinung von Joseph Smith dann durch ihre Studien aufgebaut hat. Ja, es ist einfacher zu verstehen und aufzunehmen, finde ich auch. Also mir ist es auch wesentlich einfacher gefallen, Grant Palmer in Insider's View of Mormon Origins zu lesen, weil eben er halt seine Sichtweise dort preisgibt. Und die ist in sich schlüssig und das ist einfach mal ein ganz interessanter anderer Blick auf die Entstehung, die ich muss ich zugeben, in vielen Punkten authentisch finde und sinnhaft finde. Deswegen das noch als weitere Empfehlung, wenn man da einsteigen will und einfach auch mal eine kontroverse Sichtweise bekommen möchte.
Ja, kontrovers ist vielleicht noch ein Understatement an der Stelle. Aber
Ich
ja,
muss
gut,
sagen,
Grant Palmer, also
ich muss sagen, ich
würde ich
finde
persönlich nicht empfehlen, aber das ist also ist auch eine
persönlich
Geschmackssache
nicht
sicherlich
das,
so, ne?
ja,
Ja. Ich
irgendwie.
glaube, man muss aber auch realistisch sein, was die Zeiterfordernisse da anbelangt, ne? Und wenn ich jetzt irgendwie mal so ein hypothetisches Beispiel aufmache, dass da du jetzt mit einem Freund sprichst, der irgendwie gerade noch an seiner Karriere arbeitet, mit Mitte 30 und drei Kinder hat und noch eine Berufung in der Kirche. Wann soll der das alles lesen? Ne? Immer, wie gesagt, ne, No Man Knows My History hat ein paar hundert Seiten. Rough Stone Rolling, wenn du alle Fußnoten dir anguckst, musst du nicht, aber die sind spannend, teilweise jedenfalls. Bist du bei 800 Seiten? Grant Palmer hat auch ein paar hundert Seiten. Dann ist natürlich der C.S. Letter ein bisschen schneller gelesen. Aber wie gesagt, der ordnet nicht ein. Ne? Der haut halt nur so. Oder er ordnet schon ein, aber er nimmt sich nicht so viel Zeit dazu, wie jetzt ein geübter Historiker wie Bushman zum Beispiel, der das dann sehr gekonnt macht auch. Ne? Und der auch noch so ein paar Brücken schlägt für mögliche Interpretationen. Und eine große Geschichte erzählt dazu, wie Joseph Smith in seinem kulturellen Kontext
Ich fand Bushman
agiert hat.
auch
Ja.
sehr gut und besonders in Verbindung, also so als duales Sichtfeld mit Palmer. Also Palmer ist sehr deutlich, man kann das relativ klar verstehen, was er meint. Und dann kann man sich mal Bushman anhören und einfach nochmal so eine geschichtlich, also er ist Geschichtswissenschaftler, das merkt man in jedem Wort, das er sagt, glaube ich. Und ich will allerdings noch eine Sache sagen, warum ich meine, dass Grant Palmer erstens zu dem Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat, ist er, glaube ich, bei weitem noch nicht so weit weg von der Kirche wie heutzutage. Also ich glaube, heute ist er noch kontroverser, noch vielleicht auch kritischer, ja, gegenüber der Kirche. Zu dem Zeitpunkt, wo er das Buch geschrieben hat, war sein Ziel bei dem Buch, was er selber sagt zumindest, ist einfach, dass diese Punkte in der Kirche, also die sehr kontrovers eigentlich sein können und gesehen werden können und keineswegs wirklich eindeutig sind, sondern ziemlich messy sind, dass diese Punkte nicht als vorderster Grund für ein also für eine gute Mitgliedschaft in der Kirche gesehen werden, sondern dass die Akzeptanz dieser Punkte eher zurückgestellt wird und dass Christus in den Vordergrund gerückt wird in der Kirche. Das war sein Plädoyer bei dem Buch. Und ich habe es tatsächlich mit einer gläubigen Mormonin zusammen durchstudiert und auch sie hat es nicht als super kritisch empfunden, sondern eher, dass er versucht, irgendwas aufzubauen mit dem Buch. Und ich will ihm jetzt auch nicht sagen, dass dieses Buch jetzt ein Anti-Mormonen-Buch ist oder so. Also ich finde, das ist jetzt nicht meine Sichtweise. Die Sichtweise kannst du gerne haben und da bin ich dir auch gar nicht böse, aber im Grunde genommen sehe ich das nicht als Anti-Mormon-Book. Ich sehe das Buch, das ist eine andere Sichtweise oder eine andere Vision, wie die Kirche sein kann, wie die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage sein kann und sein sollte aus seiner Sicht. Aber es ist aus meiner Sicht eher eine Verbesserung und aus, glaube ich, aus seiner Sicht auch eine Verbesserung, wie die Kirche besser werden kann oder was besser machen kann. Und das muss man nicht als Anti-Mormon-Literatur verstehen.
Vielleicht noch ein paar Hinweise. Wir haben jetzt halt sehr stark so historisch orientierte Bücher gehabt. Was auch noch, also was mir zum Beispiel sehr geholfen hat, war von Terrell Givens, sein Brief an einen Zweifler, eine Letter to a Doubter. Der ist nicht lang, das sind nur so 10 Seiten vielleicht. Und ich fand es sehr hilfreich, weil er darstellt, wie, wenn man in den Zweifel ist, ne, wie man das als durchaus sinnstiftend und wertvoll auch erleben kann, diesen Zweifel, mit diesem Zweifel zu leben und mit dem zu arbeiten und zu schauen, was das mit einem macht, sowohl im Negativen wie aber auch im Positiven. Und natürlich gibt es dann auch noch andere Bücher, die er geschrieben hat, gerade die beiden mit seiner Frau zusammen, mit der Fiona Givens. Crucible of Doubt ist, glaube ich, das Neueste und dann auch noch The Weeping God of Mormonism. Wobei ich sagen muss, dass die Bücher mir jetzt persönlich nicht so viel gegeben haben, aber ich kenne andere, die gelesen haben und sehr begeistert waren. Deswegen würde ich die an dieser Stelle auch einfach nochmal nennen, weil die auch diese Themen ansprechen, wie man
Ich wollte auch noch
umgehen
als
könnte.
weitere Quelle, wurde schon kurz genannt, wollte ich nochmal Elder B.H. Roberts nennen. Studies of the Book of Mormon. Kurzer Hinweis auch noch dazu. Wir sind gerade dabei, mit ein paar Mitgliedern der Mormon Stories Germany Support Community Teile von diesem Buch zusammenzufassen, um einfach dieses Buch von Elder B.H. Roberts war damals 70er und gleichzeitig Kirchenhistoriker und er hatte halt an die erste Präsidentschaft und an das Kollegium der Zwölf seine Gedanken zum Buch Mormon und teilweise auch Bedenken bezüglich des Buches Mormon. Also eine seiner Ängste war, dass junge Leute in der Kirche, mit jungen Leuten meinte er wahrscheinlich auch Studenten und Leute, die sich auch geschichtlich damit befassen. Seine Befürchtung war, dass mehr und mehr davon abfallen, von der Kirche abfallen werden. Und aus diesem Grund hat er Empfehlungen gemacht oder seine Sichtweise dargestellt und da Dinge erforscht, geschichtlich auch mit dem Buch Mormon und Zusammenhänge mit anderer Literatur. Und dieses Buch wollen wir ein bisschen zugänglicher machen, weil das Buch erst in den 80er Jahren, glaube ich, 84, wenn mich nicht alles täuscht, überhaupt erst rausgekommen ist. Das wurde lange irgendwie gar nicht veröffentlicht oder, wenn man es jetzt anders interpretieren will, unter Verschluss gehalten. Und jetzt ist das Buch aber verfügbar. Und da gibt es eine Initiative und auf openfaith.de wird man in Kürze da Beiträge zu finden. Ja, ich würde mal sagen, das haben wir sehr ausführlich gemacht. Ich denke, es war aber gar nicht schlecht, dass wir vielleicht mal ein paar Tipps gegeben haben zu den Büchern, die wir da auch empfehlen können, weil im Grunde genommen können wir das nicht voraussetzen. Und ich denke, wir haben jetzt einiges an Literatur da drin gehabt. Es gibt sicherlich auch noch viele hilfreiche Webseiten, die man konsultieren kann. Mormon Stories kennt jeder, denke ich. Da ist natürlich sehr viel Material drauf. Es gibt die Essays von der Kirche, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Es gibt unzählige andere Webseiten, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Willst du da auch noch eine Webseite nennen oder sollen wir weitergehen?
Ach, ich glaube, wir haben jetzt schon einen relativ großen Exkurs dazu gehabt. Lass uns ruhig mal
Okay,
weitermachen.
gut.
Ja.
Gut, dann gehen wir jetzt zum nächsten Punkt. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit Mormon Stories zusammen. Und zwar, tell your story the right way. Also im Grunde genommen sagt er, man soll seine Geschichte erzählen und man soll auch Emotionen da reinfließen lassen. Was ist eigentlich die Bedeutung dahinter, dass er überhaupt sagt, seine Geschichte erzählen? Ja, es ist natürlich die Frage, erzähle ich es überhaupt irgendjemandem, was in mir vorgeht oder was sich in mir verändert hat oder bleib ich einfach still? Ja, das ist natürlich die erste Entscheidung, die ich mal treffen muss. Und das Ergebnis ist, dass viele sich, denke ich, entscheiden, das vielleicht gar nicht zu erzählen, also es komplett für sich zu behalten. Und sein Rat geht genau in die andere Richtung. Also er sagt, erzählt eure Geschichte, bloß macht es in der richtigen Form. Und diese Form, also wir hatten vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, wem und wann, also das Timing hatten wir schon angesprochen und wem man seine Geschichte erzählt. Und jetzt geht es auch so ein bisschen drum, in welcher Form erzählt man die und wie erzählt man seine Geschichte? Und da gibt er den Tipp, auch Emotionen einfließen zu lassen. Ich finde das durchaus legitim. Ich finde das überhaupt nicht irgendwie manipulativ oder so, sondern ich finde es absolut legitim, denn ein Zeugnis wird auch auf emotionaler Ebene erreicht. Und wenn ich meine Geschichte, warum ich mich jetzt dagegen entschieden habe, aus irgendwelchen Gründen oder warum ich das jetzt anders sehe, wenn ich die rein faktisch erzähle, dann ist es überhaupt nicht vollständig in vielen Fällen. Ich habe auch bei mir, ich habe ja meine Geschichte auch erzählt, warum ich nicht die mormonische Orthodoxie im Moment so akzeptieren und leben kann und für welchen Weg ich mich entschieden habe. Der Podcast ist ja auf Mormon Stories zu finden. Und da habe ich gemerkt, als ich das untersucht habe, gab es auch viele emotionale Erlebnisse, die mich dahin geführt haben. Das waren nicht nur Fakten, das war nicht nur ein Buch, wo irgendwelche Fakten drin standen, sondern emotional wurde ich darauf vorbereitet und die Fakten haben es für mich eher bestätigt, das, was ich emotional gefühlt hatte, schon vielleicht sogar seit Jahren. Und wenn ich die Emotionen rauslasse, also wenn ich die Erlebnisse und die Geschichten, die mir widerfahren sind, wenn ich die rauslasse, dann gebe ich eine sehr eindimensionale Sichtweise auf meine Geschichte. Gut, also quasi er gibt den Tipp, es geht ja, es geht um Menschen, nicht auf einer Themenebene und einer faktischen Ebene hängen bleiben. Es geht um Gefühle, es geht auch um Beziehungen. Und ja, also ich glaube, du hattest auch noch irgendwie eine Notiz, dass du da ein Erlebnis hattest. Willst du da noch?
Ja, auch eigentlich eins, was öfter mal vorkommt, und ist auch noch nicht allzu lange her, mit einem auch wirklich guten Freund von mir, mit dem ich regelmäßig seit vielen Jahren auch schon über viele Themen sehr intensiv spreche, diskutiere und über den Glauben natürlich und auch im Speziellen. Und als ich irgendwann beschlossen habe, auch ein bisschen offener über meine Glaubensveränderung und Glaubensreise zu reden, habe ich festgestellt, dass in unseren Gesprächen dann häufig, also wir analysieren halt auch sehr gerne die Themen ein bisschen tiefer und so. Aber es ist dann häufig passiert, dass es in so einen Prämissenstreit so abgerutscht ist, ne? Dass man geht von unterschiedlichen Annahmen aus und dann werden die Annahmen auseinandergenommen und es geht hin und her. Und das ist am Ende häufig so ein bisschen unbefriedigend gewesen. Und ich habe halt gemerkt, die paar Mal, wo es auch mir dann gelungen ist, weil man rutscht dann auch da schnell mal rein, oder ich zumindest, wo es mir dann gelungen ist, zu sagen, das ist meine Geschichte und hier habe ich was empfunden oder hier habe ich mit jemand anders gesprochen und der hatte zu einem Thema ein Erlebnis oder er fühlt sich auf eine Art und Weise vielleicht in der Kirche nicht verstanden. Und es auf diese Gefühlsebene gebracht hat, zu zeigen, hey, hier passiert gerade was Menschliches. Dann haben diese Gespräche eine ganz andere Richtung genommen und eine produktive Richtung. Und das ist was also immer wieder auch für mich eine Schwierigkeit ist, das von dieser Themenebene hochzuheben auf eine menschliche Ebene. Was passiert eigentlich mit jemandem, der sich in der Kirche nicht wohlfühlt. Ne? Warum fühlt er sich nicht wohl? Und wie kann man dieses Leid, was daraus ja auch entstehen kann, wenn man eingebunden ist in so einen kirchlichen Kontext und das ganze Leben danach auch ausrichtet, wie können wir das mildern? Wie können wir da Brücken bauen zwischen unterschiedlichen Meinungen und menschliches Leid vermindern? Das funktioniert nicht, wenn du auf der Themenebene in den Streit gerät. Manchmal muss man die Details natürlich anschauen, aber damit gewinnt man in der Regel keinen Blumentopf. So. Und es geht auch nicht ums Gewinnen, das ist ganz wichtig. Ne? Wenn man in diesem Streit ist, dann geht es eher darum, so, ja, ich habe jetzt meinen Punkt durchgebracht und ich habe dir gezeigt, dass du da nicht logisch argumentiert hast. Und da kommst du nicht weiter. Ne? Wenn es darum geht, dass man am Sonntag in der Gemeinde sitzt und zusammen irgendwie erbaut wird, obwohl der eine orthodox glaubt und der andere nicht. Das schaffst du nicht auf der Themenebene.
Vielen Dank. Ja, ich denke, wir sind dann soweit durch mit Dr. John DeLynn und können jetzt zu Dr. Christy Money übergehen. Ich würde vorschlagen, also das machen wir jetzt, ich gebe noch mal einen kurzen Ausblick, wie es jetzt weitergeht. Wir sprechen jetzt die letzten 5 bis 10 Minuten noch über Christy Money und die Tipps. Es geht auch um ein Briefschreiben und so weiter. Danach kommen wir dann zu unseren Schlussgedanken. Wir haben auch noch ein paar Punkte zum Thema, was wir uns eigentlich wünschen, was sich ändern kann. Und dann bringen wir noch ein paar Schlussgedanken. Gut, dann steigen wir jetzt ein in Christie Money. Und ich würde jetzt einfach dir mal die Zeit übergeben, dass du uns das mal kurz schilderst,
Ja.
was sie so für Tipps auf Lager hat.
Ja, sehr gerne. Wir haben ja bisher viel über so direkte Gespräche von Angesicht zu Angesicht so gesprochen und da lässt sich sicherlich viel zu sagen, aber es gibt sicherlich Situationen oder auch Konstellationen von Personen, wo das direkte Gespräch nicht die beste Lösung ist. Und manchmal ist es dann einfach besser, nichts zu sagen, aber es kommt auch hin und wieder mal vor, dass man sich in einer Glaubenskrise dennoch offenbaren möchte. Und wenn dann das direkte Gespräch keine Option ist, warum auch immer, dann kann ein Brief der Weg der Wahl sein, sich mitzuteilen. Und die Christie Money ist Psychotherapeutin mit LDS-Hintergrund, hat auch an der BYU studiert, hat mit vielen Mormonen gearbeitet, die durch eine Glaubenskrise gegangen sind und hat deswegen mit beobachtet, wie so eine Reise verläuft, wie man sich dann auch entsprechend in der Familie, im Freundeskreis entsprechend äußert, neu orientiert oder ja, einfach versucht, sie mitzuteilen.
Ich fühle mich gerade durch den Ratschlag, überhaupt erstmal einen Brief zu schreiben, fühle ich mich erinnert an Beziehungsratgeber, die man so gelesen hat, denke ich mal, was weiß ich, John Gray, wo dann auch irgendwie drin steht, in schwierigen Situationen dann einen Brief schreiben. Ne? Also vom Grundprinzip hattest du mich auch gebeten, das vielleicht nochmal zu kommentieren. Und da wollte ich noch ganz kurz was zu sagen, und zwar: Brief ist natürlich, also ich persönlich habe eher mit Bischöfen und Pfarrpräsidenten Briefe geschrieben bisher, aber ein Brief hat einfach einen grundsätzlichen, für mich aus meiner Sicht den grundsätzlichen Vorteil, dass ich über alles, was ich schreibe, nochmal, was ich kommuniziere, noch einmal nachdenken muss, weil im Grunde genommen bin ich dazu gezwungen, bevor ich es niederschreibe. Also ich lese mir ja in den meisten Fällen nochmal den Satz durch, der da steht, und ich kann ihn noch ändern, ja. Und ich kann entweder den Brief nochmal zusammenknüllen, oder ich kann am Rechner vielleicht einfach nochmal den Satz löschen und noch einmal schreiben. Das ist schon mal ein Riesenvorteil, weil wenn etwas in einem persönlichen Gespräch gesagt ist, ist es gesagt, und ich kann es nicht zurücknehmen. In einem Brief habe ich diese Möglichkeit. Und in einem Brief kann ich vielleicht auch meine Emotionen ein bisschen im Zaum halten. Ne? Also das einfach nochmal grundsätzlich aus meiner Sicht, warum das jetzt mit dem Brief auch vorteilhaft ist.
Ja, ein Brief kann viele Vorteile haben, ne? Also natürlich fühle ich mir vor Augen, an wen ich da schreibe, was möglicherweise die Motivation ist bei dem anderen oder wie er die Worte aufnimmt, die ich da schreibe, was meine eigene Motivation ist. Ich glaube aber, wenn ich das niederschreibe, dann hilft mir das selber auch nochmal durchzuarbeiten, wo ich eigentlich stehe oder das zu verbalisieren und somit auch für mich nochmal ein bisschen realer zu machen, besser zu verstehen,
In was
was
für
ich da sagen will.
Situationen, vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben, in was für Situationen und mit was für Menschen kommt so ein Brief in Frage? Also soll ich jetzt jedem Brief schreiben, oder ist das auf die engste Familienkreis, also was weiß ich, meinetwegen die Mutter oder irgendwie da, wo es besonders schwierig ist? Oder wie kann ich wissen, ob ich jetzt einen Brief besser schreiben soll?
Ich glaube, da kann man jetzt gar keine allgemeinen Ratschläge geben. Also wann der Brief am besten ist, ist sicherlich auch eine Typfrage. Ne? Manche schreiben gerne, andere schreiben weniger gerne. Und ich glaube halt, wenn du das Gefühl hast, dass all die Ratschläge, die wir jetzt gerade im Podcast im ersten Durchlauf auch schon gegeben haben, also, dass man erstmal in sich geht, ein bisschen in sich ruht, wenn man so ein Gespräch führt, dass man aus dem Positiven spricht. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich das mit Personen, der ich mich mitteilen möchte, im direkten Gespräch nicht schaffe, warum auch immer, ne? Weil man vielleicht da eher eine lebendigere Gesprächsdynamik hat mit der Person, dann ist es vielleicht so ein Grund, dass ich vielleicht zum Brief schreibe, ne? Damit tatsächlich das dann auch in der positiven Form bleibt und sich nicht gegenseitig hochschaukelt. Und ich glaube, das wäre erstmal so was Grundlegendes. Aber ja, also ich habe solche Briefe auch schon bekommen. Also manche haben das an Familie und einen engeren Freundeskreis geschickt. Ja, also ich glaube, das hängt immer davon ab, was keine so gute Idee ist, sondern das ist wahrscheinlich eh klar, ist das so einmal an den ganzen Pfahlverteiler quasi zu schicken, aber ich glaube, das ist sowieso klar.
Okay, dann kannst du ja jetzt noch mehr drauf eingehen, wie man jetzt diesen Brief schreiben soll, ne?
Genau, die Christie Money hat zwei Ratschläge im Wesentlichen, auf die sie das runtergebrochen hat. Und der erste Ratschlag ist, halte den Brief kurz. Beschreibe kurz, wo du dich auf deiner Glaubensreise befindest und wirklich einfach kurz. Am besten ist es, wenn man es so in einem Absatz, ein, zwei Sätze, so eine kleine Kernbotschaft
Also quasi
hat.
nicht der ganze Brief, zwei, drei Sätze, sondern
Ja,
die
genau,
Einleitung
aber da.
sozusagen, oder
Genau, ja, also ich meine, also dieser erste Halt ist kurz, dass man es kurz und knackig beschreibt, wo stehe ich eigentlich? Und das kann an sich ja schon eine Herausforderung sein, sowas mal zu produzieren, aber es könnte auch hilfreich sein. Und ihr zweiter Punkt geht ein bisschen Hand in Hand mit dem, was wir gerade auch schon von dem Podcast mit Johnny Lynn gehört hatten. Und zwar geht es darum, dass man nicht versuchen soll, seinen Adressaten vom eigenen Standpunkt zu überzeugen. Wenn ich dann schreibe und merke, ey, eigentlich geht es mir darum, doch jetzt hier klar zu machen, dass ich gerade die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und das mal mitteilen möchte, dann ist es vielleicht kein guter Grund, diesen Brief zu schreiben. Beziehungsweise wird es nicht dazu führen, dass man hinterher immer noch eine gute Beziehung hat. Also es kann schnell auch mal nach hinten losgehen und die Motivationslage ist entscheidend. Aber das sind so ihre beiden Ratschläge. Und was ganz schön ist an diesem kurzen Eintrag auf ihrem Blog, zu dem wir sicherlich auch dann verlinken können, ist halt, dass sie auch noch eine Struktur gibt, wie so ein Brief dann aussehen kann. Und wenn ich anfange zu schreiben, sollte ich einleiten mit den positiven Gefühlen, die ich für die Person habe, an die ich schreibe. Und man kann auch nochmal Empathie einladen, indem man den Adressat bittet, sich kurz in sich hineinzuversetzen. Und dann kommt man auch schon mit diesem kurzen, prägnanten Statement dazu, wo man sich gerade befindet, wo die eigene Glaubenssituation gegenwärtig ist. So, das ist so dieser positive Einleitungspart, kurz, positiv und auf den Punkt. Ja, und dann kann es sein, dass ich vielleicht erwarte, dass jetzt dieses Mitteilen der eigenen Glaubensveränderung bei der Person, die ich jetzt hier gerade versuche zu erreichen, auch ein bisschen intensiver ist. Ne? Und es kann schon sein, dass man da an der Stelle nochmal sagen muss, ja, ich weiß, das versetzt sich jetzt gerade in Aufruhr und sicherlich ist das nicht einfach, das zu verarbeiten. Und kann sein, dass du mir jetzt jeden Tag drei, vier Links zu Artikeln aus dem Ensign schicken möchtest und ich weiß das zu schätzen, ich weiß, dass das aus deinem Herzen kommt und du nur Gutes für mich möchtest, aber ganz ehrlich, das hilft mir nicht weiter. Einfach nur als Beispiel, wie man eine Grenze setzen könnte und sagen, das muss nicht sein oder ich mag das auch nicht gerade haben, weil ich damit gerade nicht umgehen kann. Nicht, weil ich das schlecht finde, dass du es das für mich machen möchtest, aber da kann man schon an der Stelle auch mal darum bitten, dass die eigenen Grenzen respektiert werden. Aber das ist auch schon wieder ein bisschen schwieriger Part und möglicherweise ist der in dem Brief auch nicht notwendig und man kann das hinterher nochmal nachschieben, sollte sich das so entwickeln, dass man dann das Gefühl hat, da nochmal darauf hinweisen zu müssen. Ja, genau, und dann ist es das im Prinzip auch schon mit dem Brief, ne? Dann hat man noch einen Schlusspart, in dem man betonen könnte, dass man hofft, dass die positive Beziehung, die man hat, auch weiterhin fortgeführt werden kann, dass die Freundschaft sich hoffentlich nicht durch das jetzt irgendwie verändert, dass man etwaige Unterschiede im Glauben hat, dass dann zwischen einem steht. Und das ist eine Art und Weise, jetzt diese vier Punkte, die Einleitung mit den positiven Gefühlen. Dann die kurze Beschreibung der gegenwärtigen Glaubenssituation, möglicherweise die Grenzen, die ich setze, für mich selber und dann nochmal betonen, dass einem die Beziehung, die man hat, sehr wichtig ist. Mit diesen vier Punkten hat man schon dann im Prinzip so einen Brief fertig. Ja.
Das ist eine schöne Struktur und ich denke, man sollte nicht vergessen, das Ganze, was wir davor besprochen haben, also das in dem Brief Geschichten erzählt werden, dass Emotionen rüberkommen, dass es nicht nur um Fakten geht, dass man nicht versucht, wie du auch sagtest, das Gegenüber zu überzeugen. Also die ganzen Prinzipien, die wir davor besprochen haben, gelten, glaube ich, für die inhaltliche Gestaltung des Briefes. Ich finde es aber auch gut, dass sie hier nicht genau irgendwie einen Text vorgibt, ja, sondern dass sowas wirklich individuell sein muss, so ein Brief. Ich weiß nicht, es kann sein, dass sie ein paar Beispielsätze gibt, aber
Ja, also jetzt ein paar Textbausteine, an denen man sich
ja.
orientieren kann, ne? Aber
Aber das ist auch eher, um ein Gefühl zu bekommen, glaube ich, wie so ein Brief sein kann. Und ich finde, es ist eine schöne Struktur und ich wollte einfach nur sagen, dass ich glaube, dass man dann für den Inhalt einfach diese ganzen anderen Tipps, die da kommen, auch noch berücksichtigen muss, ne?
Ja, ich also an einen Brief in dieser Form oder eben nicht in dieser knappen Form, sondern aus so einem Grund erinnere ich mich von einem Freund, der sehr stark das Bedürfnis hatte, sich mitzuteilen, auch mit seiner Familie, ein paar Freunden, und hat fast 30 Seiten, DIN A4 Seiten, war der Brief dann lang, und wo sehr dezidiert dargelegt wurde, was die Punkte waren, die zu der Glaubensveränderung oder auch dem sich Abwenden von der Kirche geführt haben. Und ja, musste ich mir erstmal einen halben Samstag für frei nehmen, um den Brief durchzuarbeiten. Das hat natürlich auch nicht direkt funktioniert, sich die Zeit dafür zu finden. Und es hat mir auf jeden Fall geholfen, ihn zu verstehen und seine Reise zu verstehen. Und ich fand das dann auch ganz wertvoll, aber das ist dann schon sehr viel. Und das mag in gewissen Fällen angemessen sein. Aber ich glaube, wenn es eher darum geht, auf der Beziehungsebene zu kommunizieren, du, bei mir hat sich was getan. Ich möchte das mit dir teilen, weil mir das wichtig ist. Und unsere Freundschaft ist mir wichtig. Ich möchte das gern bewahren. Dann ist diese knappe Version auf jeden Fall vorzuziehen, denke ich.
Vielen Dank, super. Also wir sind jetzt eigentlich mit unseren vier Experten durch, von denen wir quasi die Tipps und das Material mitgeteilt haben. Und ich hoffe, dass es für alle unsere Zuhörer oder die meisten hilfreich ist und dass es gut angekommen ist. Ich denke, wir haben tolle Quellen ausgesucht auf jeden Fall. Ich hoffe, wir konnten es gut rüberbringen. Jetzt wollen wir noch ganz kurz darauf eingehen, was kann sich eigentlich unserer Meinung nach jetzt ändern? Und da haben wir beide so ein paar kleinere Punkte. Wir werden da jetzt auch nicht allzu lange drüber, da nicht allzu lange drüber sprechen. Aber im Grunde genommen wollen wir noch mal kurz darstellen, was sich aus unserer Sicht noch ändern kann, damit solche Gespräche einfacher werden. Und wir hatten schon mal ein bisschen die Leitfäden angesprochen. Das war jetzt ein Punkt von mir. Ich würde mir wünschen, mehr Transparenz in den Leitfäden der Kirche. Die Kirche hat zwar Essays auf seiner Webseite rausgebracht und ein Bild von dem Seherstein veröffentlicht, den Joseph Smith benutzt hat, um das Buch Mormon zu übersetzen. Und für mich muss die Transparenz eigentlich auch noch beinhalten, dass die Leitfäden, die in der Kirche sonntäglich benutzt werden oder im Seminar wöchentlich benutzt werden, dass die noch transparenter sind. Und da hattest du mir in der Vorbereitung auf diesen Podcast noch einen Hinweis gegeben, dass weil du mit dem Seminar auch oder Leute in deinem engeren Umfeld mit dem Seminar zu tun haben, dass quasi in dem Leitfaden sich was geändert hat. Vielleicht schon erste Änderungen abzusehen sind. Vielleicht kannst du darauf noch mal kurz eingehen.
Ja, genau. Also eine ganz spezifische Änderung betrifft da die erste Vision oder wie die behandelt wird. Da hatte die Kirche ja auch vor, ich glaube, 2 Jahren einen Essay zu veröffentlicht, dass es unterschiedliche Versionen gibt. Also Joseph Smith selbst hatte 4 selber verfasst bzw. diktiert. Dann gibt es auch noch 5 weitere, die andere Leute verfasst haben, nachdem sie mit ihm über dieses Erlebnis gesprochen hatten. Und Da gibt es einmal den Essay und die Inhalte da finden jetzt auch Einzug im Seminarleitfaden, wo der Lehrer aufgefordert wird, das definitiv auch so zu benennen und entsprechend auch noch einen Hinweis zu geben zu dem Essay beziehungsweise zu einem Artikel, der auch aus Mansign kommt, aber schon ein bisschen älter ist, also jetzt über 30 Jahre schon, von 1985. Ja, schon eine Weile im Archiv
Also,
eher.
mit
Und,
anderen
aber
Worten, kurz gesagt, es wird in der neuen Version des Seminarleitfadens quasi einen Hinweis geben auf die unterschiedlichen Versionen der ersten Vision. Dass es dort verschiedene, und in dem Beitrag selber werden, glaube ich, sogar, wird sogar, dass es 9 verschiedene Versionen der ersten Vision gab und wo man halt noch mehr darüber lesen kann, ne?
genau, ja.
Und
Und da gibt es auch ein paar andere Themen, die auch so in den Leitfäden jetzt eingearbeitet werden, zum Beispiel zum Thema Übersetzung des Buch Mormons. Und ja, da passiert was. Man kann natürlich kritisieren, dass das vielleicht nicht schnell genug passiert oder dass man es immer noch ein bisschen transparenter haben möchte oder dass es immer schön wäre, wenn dann tatsächlich im Leitfaden auch diese 4 unterschiedlichen von Joseph Smith selbst verfassten oder diktierten Versionen abgedruckt wären. Sicher, also da gibt es noch Dinge, die sich entwickeln könnten.
Aber es ist
Aber
schon
ich
mal ein
glaube an der
erster
Stelle,
Schritt.
ja, ich glaube im Vergleich zu dem, was du da ich im Seminar erlebt haben oder gehört haben noch vor 20 Jahren, ist das auf jeden Fall schon mal ein
Ja.
Unterschied und einer, den man auch durchaus positiv mal hervorheben kann. Ja.
Genau das, so sehe ich es auch. Also ich sehe es als kleinen ersten Schritt. Also ich habe eingangs in unserem Vorgespräch auch schon geäußert, was eigentlich meine Sichtweise für völlige Transparenz ist. Mir ist aber auch irgendwie klar, dass man das nicht so erwarten kann, so radikal. Ja, ich meine, niemand will sich selber zerstören und die Kirche würde sich durch einen radikalen Schnitt wahrscheinlich, das sieht man bei der Community of Christ, die teilweise sehr harte Einschnitte gemacht haben, Frauen das Priestertum dann gegeben haben und viele alteingesessene Mitglieder weggefallen sind. Und das würde halt auch unserer Kirche passieren, wenn sie jetzt ganz harte Einschnitte macht und ganz klar sagt, hier im Grunde genommen, und vielleicht sehen sie es ja auch gar nicht so. Also der Punkt ist, vielleicht sehen die Kirchenführer es teilweise echt so, dass diese Version der ersten Vision halt stimmt, die in der offiziellen Kirchengeschichte steht. Und man kann es teilweise nicht erwarten, dass das jetzt so radikal und deutlich geäußert wird, ja. Aber wie gesagt, ich hatte schon gesagt, dass ich eine etwas andere Vorstellung von vollständiger Transparenz habe und dass ich eigentlich erwarten würde, wie du auch schon gesagt hast, dass man da noch mehr tatsächlich direkt im Leitfaden darstellt und weniger jetzt dann irgendwie eine andere Quelle hervorruf, weil das, was tatsächlich am häufigsten gelesen wird, deswegen hatte ich ja gesagt, muss es eigentlich in die Leitfäden und nicht irgendwo auf eine Webseite, sind die Leitfäden und die Schriften der Kirche. Also das, was kanonisiert ist und das, was in Leitfäden steht, das bestimmt den Glauben und die Meinungsbildung der Mitglieder der Kirche. Und was da steht, ist ja von der Kirchenführung freigegeben und das glauben die meisten Mitglieder. Also die meisten, denke ich, es ist lobenswert, wenn er eine Klasse vorbereitet, noch zusätzliche Quellen hinzunimmt. Ich kann jeden nur dazu ermutigen. Ich will nicht sagen, dass ich es selber immer getan habe, ja, aber es ist im Alltag, in dem wir leben, du hattest ja vorhin den 30-jährigen Familienvater genannt, der noch sein Studium fertig machen muss vielleicht und arbeiten muss und eine Familie hat. Und wann soll der, wenn er nur noch eine Klasse vorbereitet, noch die 3 anderen Quellen hinzunehmen? Ja? Also wann soll der noch diese Internetadresse aufschlagen, wo das dann steht? Also da würde ich dann tatsächlich sagen, da sollte noch mehr in die Leitfäden rein. Aber wie gesagt, positiver erster Schritt. Erste Schritte sind da. Wie du sagtest, halt auch schon vor längerer Zeit gab es schon in seinen Artikel zu dem Thema. Ist auch positiv, denke ich. Dann hattest du noch als weitere hilfreiche Sache, die sich ändern kann in der Kirchenkultur, seelsorgerische Gespräche genannt. Vielleicht kannst du da noch mal kurz zu Stellung nehmen, was sich da ändern sollte, deiner Meinung nach.
Ja, ich hatte es ja im letzten, oder im ersten Teil unseres Podcasts hier kurz angesprochen, meine beiden sehr unterschiedlichen Erfahrungen, die ich mit zwei Bischöfen hatte. Und das eine Gespräch, wo ich rausging und dachte, okay, das hat mir jetzt nicht besonders geholfen. Und das andere, wo ich rauskam und wirklich so, also mit so einem kleinen Hüpfer der Freude rausgegangen bin, weil ich wirklich erbaut war. Und der Unterschied war, dass der eine mir das Gefühl gegeben hat, dass es mein Fehler war, dass ich jetzt Fragen hatte oder Kritikpunkte oder Zweifel in irgendeiner Form. Und dass ich dafür verantwortlich war und dass, wenn ich einfach nur nicht drüber nachdenken würde, es schon wieder in Ordnung käme. Und der andere gesagt hat, ja, du, ich verstehe dich, ist hart. Ja? Und das bleibt vielleicht auch hart. Aber denk immer dran, dass wenn du die Nähe des himmlischen Vaters suchen willst, dann ist er da und der unterstützt dich, ne? Egal was deine Zweifel sind. Ne? Diese Liebe Gottes kannst du immer verspüren und die wird dich durch alle schwierigen Zeiten begleiten. Und ich glaube, dass wenn die Priesterdomsführer an der Stelle versuchen, eher diesen zweiten Ansatz zu verfolgen und eher in Richtung Erbauung desjenigen, der da jetzt hinkommt und irgendwie sein Leid klagt oder irgendwie versucht, sich mitzuteilen. Also wenn sie da die Erbauung im Fokus haben, stärker als die Ermahnung, dann glaube ich, ist schon viel gewonnen.
Ja, ich kann leider aus persönlicher Erfahrung sagen, wie es sich anfühlt, wenn man mit einer problematischen Situation, mit einer komplexen Situation zu einem Bischof kommt und dann Standardantworten bekommt. Ich denke, in gewisser Weise haben vielleicht einige von uns schon mal so eine Erfahrung gemacht. Ich will auch gar nicht die Bischöfe schlecht reden oder so. Ich glaube, ich könnte das nicht Bischof sein. Das wahnsinnig schwierige, fordernde Aufgabe, glaube ich. Aber wenn wir sind einfach in unserer LDS-Kirchenkultur gewohnt, ein Set an Standardantworten bereit zu haben. Ja, also beten, Schriften lesen und in den Tempel gehen, ja, und vielleicht noch zwei, drei weitere Punkte, die wir einfach als Problemlösung nennen, auch für komplexe Probleme. Ich denke, wir haben relativ gut dargestellt in unserem Interview, dass eine Glaubensveränderung ein sehr komplexes Thema ist, das nicht ganz einfach, also völlig einfach zu sehen ist. Und wenn ich dann eine Antwort bekomme, lies mehr, sei gehorsam, lies mehr am Buch Mormon, also jeden Tag bitte eine Seite oder irgendwie sowas, dann macht mich das kirre, ja, da drehe ich durch. Also, und weil es entspricht einfach, es fühlt sich vielleicht auch echt komisch an, so eine Antwort zu bekommen. Und da ist einfach auch, also ich sage das jetzt für mich, ich sage das nicht für dich, aber mein Wunsch ist, dass einfach der Komplexität solcher Thematiken mehr Beachtung geschenkt wird und dass wir einfach einsehen in unserer Kirchenkultur, dass die Standardantworten wirklich keine Standardantworten sind. Und dass es Themen gibt, für die es keine Standardantworten gibt. Und wo man tatsächlich wirklich noch viel tiefer nachdenken muss und sich beschäftigen muss. Ja?
Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann Tipps anwenden. Eigentlich im Grunde genommen will ich nochmal betonen, dass es wichtig ist, dass man einfach als Individuum, was in so ein Gespräch kommt, also wenn wir darüber reden, was sich ändern kann, dass man tatsächlich auch smart handelt und dass man überlegt handelt. Man hat selber eine große Verantwortung, dass das funktioniert und das haben wir ja versucht heute auch darzustellen, wie das erfolgreich gelingen kann. Ja? Und das ist die eigene Verantwortung. Hast du da noch etwas hinzuzufügen oder noch weitere Wünsche, was du gerne anders sehen möchtest, oder sind wir damit durch?
Ich glaube, einfach nur noch mal betonen, das ist Learning by Doing. Selbst wenn man diese Tipps jetzt mal auswendig lernen würde, was sicherlich nicht notwendig ist, aber da sind so viele zwischenmenschlichen Dynamiken in so einem Gespräch, die da entstehen können. Das ist jedes Mal wieder eine Herausforderung. Auch jedes Mal wieder für mich eine Herausforderung, dass das nicht in eine Richtung geht, die nicht produktiv ist. Und ja, also, aber auch nicht entmutigen lassen. Es lohnt sich.
Ja, danke schön. Gut, dann würde ich mal sagen, dann kommen wir zu unseren Schlussgedanken. Wir haben uns vorgenommen, dass wir einfach am Schluss nochmal unsere persönliche Sichtweise oder was wir jetzt besonders wichtig finden, was wir hervorheben wollen, dass wir das einfach nochmal kurz benennen und dass wir dann das Gespräch beenden. Deswegen gebe ich dir jetzt mal den Vortritt.
Ja, danke. Ich glaube, wenn ich mir das jetzt nochmal vor Augen führe, was wir hier besprochen haben, dann ist für mich sehr zentral, dass man so ein persönliches Erwartungsmanagement hat. Man merkt halt, die eigene Glaubensreise, die braucht Zeit. Man kann sich da selber auch nicht zu drängen. Ne? Das passiert halt. Und ich kann sicherlich daran arbeiten, dass ich das für mich positiv gestalte. Und ich kann darauf achten, dass ich weder mich selbst noch die Leute in meiner Umgebung überfordere. Aber ja, die Erwartungen sollten realistisch sein. Wenn ich in so ein Gespräch gehe, da haben wir sicherlich auch viel drüber gesprochen. Aber realistisch müssen die Erwartungen auch sein für das, was man sich selbst erhofft. Und ich wünsche mir halt schon, dass, wenn ich sonntags in der Kirche bin, sei es jetzt mit den Ältesten, im Ältestenkollegium in der Klasse oder in der Sonntagsschule, dass ich mich nicht mit meiner Meinung verstecken muss, weil die ein bisschen weniger orthodox ist. Ich verstehe auch, dass sicherlich irgendwie jetzt die Art und Weise der Übersetzung des Buches Mormons nicht im Mittelpunkt von so einer Klasse stehen muss. Es ist ja auch nicht der Sinn der Klasse, es geht ja um geistige Erbauung, aber häufig habe ich selber Sorge, entweder weil ich schon mich selber zensiere oder weil ich in der Vergangenheit entsprechend abgekanzelt oder vielleicht auch manchmal hart angegangen worden bin für eine Meinung, von der ich überzeugt war, dass sie eigentlich jetzt nicht besonders kontrovers war. Dass man sich dann selber zurücknimmt, ne? Und dann nimmt man auch nicht mehr teil an diesem gemeinschaftlichen Erlebnis, geistigen Erlebnis, was so ein Unterricht, so eine Klasse in der Kirche auch sein kann. Und meine Hoffnung ist, dass man Stück für Stück so einen Raum schaffen kann in unserer mormonischen Kultur für Gespräche über schwierige Themen. Und ich meine jetzt gar nicht mal spezifisch jetzt Polygamie oder was auch immer, sondern einfach Gespräche über Glauben und Zweifel, über die Herausforderungen, die man hat aus so einer Glaubensreise. Und die hat doch auch jeder in der Kirche, aber wir trauen uns nicht, irgendwie den Zweifel anzusprechen, weil das ein Tabu ist. Mhm. Zweifel ist ein Tabu. Und ist aber total real für die meisten Menschen und eine harte Sache, wenn man da für sich alleine mit umgehen muss. Und ich glaube, dass wir da einander sehr, sehr weiterhelfen könnten, wenn wir dafür Raum schaffen. Und es mag, je nachdem an welchem Ort man ist, auch schon möglich sein, aber für mich gilt da doch eher so ein bisschen das, was Paulus sagt im Römerbrief an einer Stelle, so gegen alle Hoffnung, voll Hoffnung glauben. Das ist so der Punkt. Ne? Ich selber weiß, egal was ich jetzt sage am Sonntag oder was auch vielleicht auch jemand anders sagt, also das ist ein System, was sich da entwickelt hat, eine Kultur, die kann man nicht von heute auf morgen ändern, so sehr man das auch wünscht. Das ist einfach nicht realistisch. Ne? Aber ich kann das nicht, es bedarf schon fast eines Wunders. Und da seinen Glauben reinzusetzen, dass man in der Gemeinschaft als Gemeinde vorankommt, das wäre so das, was ich hier nochmal dazu sagen möchte.
Dankeschön. Ja, ich wollte nur noch ganz kurz zu einem Punkt, den du genannt hattest, was hinzufügen, Cornelius. Du hattest gesagt, dass wir in der mormonischen Kultur Raum schaffen müssen für Gespräche über Glaube und Zweifel. Und ich wollte da ein bisschen kritisch einfach anmerken, dass ich da ein bisschen auch von unserer Kirchenführung nicht gerade eine gute Vorgabe für dieses Gespräch und für diesen Kulturwandel sehe. Denn im Grunde genommen hat die Kirchenführung sehr wohl einen entscheidenden Einfluss auf die mormonische Kultur selber, die Mitglieder und die Gesprächskultur, die unter den Mitgliedern gepflegt wird. Ich hatte gerade parallel kurz recherchiert. Es war eine Ansprache von L. Tom Perry, die, glaube ich, vor 2 Generalkonferenzen ungefähr war, das hatte ich gerade nochmal gesucht, gegeben wurde, da spricht er über Zweifel. Ich glaube, die Ansprache heißt, alles soll in Einfachheit geschehen. Und da spricht er darüber, wie Zweifel zu sehen ist. Und im Grunde genommen sagt er, also Fragen stellen ist in Ordnung, aber Zweifel haben ist eigentlich schon Sünde. So habe ich ihn da verstanden. Also ich lasse jede andere Interpretation, bin ich gerne offen dafür. Aber im Grunde genommen ist das der Gedanke, der für mich persönlich rüberkam. Und ich fand es nicht sehr aufbauend, weil ich sehe Zweifel, die Fähigkeit zu zweifeln, als etwas Positives an, was ich von Gott bekommen habe. Eine Fähigkeit, die Gott mir geschenkt hat, um mich vor Irrtum zu bewahren. Und wenn ich quasi ein Zweifel hege oder einen Zweifel habe und das dann sofort negiere oder mich für mein Gefühl des Zweifelns schuldig fühle, dann kann ich weder eine positive persönliche Kultur, Zweifelkultur schaffen, noch eine Gesprächskultur darüber aufbauen, ne, auf so einer Grundlage. Und ich bin da der Meinung, dass, der musst du nicht zustimmen, aber ich bin da der Meinung, dass die Kirchenführer auch darauf achten müssen, was sie über Zweifel und Glauben sagen und welche Schuldgefühle da vermittelt werden. Willst du das noch kommentieren oder?
Ja, ich will einfach nochmal wiederholen, was Paulus sagt. Ne? Gegen alle Hoffnung, voll Hoffnung glauben, ist, glaube ich, wenn man diesen Wunsch hegt, dass sich was ändert, dann braucht man vielleicht eine gewisse geistige Kraft auch, die man sich selbst an der Stelle erarbeitet, um zumindest an der Stelle, wo man selber ist, in der Kirche, ne? Als Mitglied in der Gemeinde. Mit dem Geist der Freundschaft und der Verbundenheit gegenüber seinen Gemeindebrüdern und Schwestern, da selber daran zu arbeiten, dass dieser Raum Stück für Stück geschaffen wird. Und ja, sicherlich, es gibt diese Aussagen, da gibt es auch noch die eine oder andere aktuellere von der letzten Generalkonferenz. Das ist auch eine Kulturfrage. Und ja, wie gesagt,
Wir sind
Zweifel ist
definitiv,
tabu.
wir sind definitiv eine Glaubensrichtung innerhalb des Mormonismus, die Glaubenstreue, das hatten wir auch eingangs, glaube ich, schon in unserem Vorgespräch noch kommentiert, die Glaubenstreue und das den Aufbau von Glauben als die absolut oberste Priorität ansieht. Und darauf ist alles ausgerichtet. Es ist ganz wenig eigentlich auf Intellektualität ausgerichtet, auf dem Verständnis von Kirchenhistorik und so weiter und auf den faktischen Themen, sondern bei uns ist alles auf Glaubenstreue und vieles auch auf Gehorsam, muss man sagen, ausgerichtet. Gehorsam gegenüber Autoritäten. Und so sehe ich es zumindest. Und darauf, das ist einfach ganz klar der Fokus in den Ansprachen. Und da ist einfach die Frage, über die wir wahrscheinlich noch Stunden diskutieren können, welche Erwartungshaltung darf man da haben? Und meine Erwartungshaltung ist wahrscheinlich wesentlich höher als deine, soweit ich in unserem Vorgespräch gemerkt habe. Aber das ist jetzt heute nicht das Thema, denke ich. Deswegen würde ich jetzt gerne noch meine Schlussgedanken kurz hinzufügen. Der Schlüssel für mich bei dem Ganzen, was wir besprochen haben, eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich einfach nochmal betonen will, ist, emotional gelangen wir zu Entscheidungen in vielen Fällen und rational werden sie begründet. Das muss nicht immer sein, das ist aber ein Trend und ein Muster, das sich in vielen Entscheidungsmechanismen wiederfindet. Und wir sollten auch in Betracht ziehen, ob es nicht für uns in Glaubenszusammenhängen in Betracht zu ziehen ist. Sowohl was uns betrifft, als auch Menschen in unserem Umfeld. Und das meine ich jetzt in beide Richtungen. Also sowohl für Menschen, die sich für den orthodoxen Glauben an den Mormonismus, als auch HLT-Mormonismus, als auch dagegen. Ja? Und wenn wir das verstehen, dann werden die Gespräche schon mal entschärft. Wenn man das einfach irgendwie bedenkt, ja, dass ich vielleicht, dass mein Gegenüber, dass ich noch so lange rational mit ihm reden kann, aber dass ich vielleicht noch gar nicht die Emotion dahinter verstanden habe, dann wird das Gespräch vielleicht einen ganz anderen Verlauf nehmen. Ich habe nämlich selber so eine Erfahrung gehabt mit dem Pfahlpräsidenten vor kurzem. Das hatte ich schon eingangs erwähnt, das Gespräch, beziehungsweise im ersten Teil. Das ist durchaus positiv verlaufen und da habe ich genau diese Erkenntnis zugrunde gelegt und eigentlich mehr auch meine Emotionen hervorgehoben, anstatt jetzt mit dem Pfarrpräsidenten über Fakten zu sprechen. Fakten der Kirchengeschichte zum Beispiel. Das nächste, was ich hervorheben will, ist akzeptieren, dass andere, die einem nahestehen, einen als abgefallen betrachten. Das ist der zweite sehr große Punkt für mich gewesen, der schwer zu schlucken ist. Und den will ich einfach nochmal betonen, wie wichtig er ist, weil das ist hammerschwer, das zu akzeptieren, für mich zumindest. Und trotzdem ist es wichtig, also dass ich mich akzeptiere und damit quasi die Entscheidungsfreiheit respektiere. Das ist einfach der Punkt, der mir wahnsinnig weitergeholfen hat in meinen Gesprächen. Und ich will damit nicht sagen, dass die Gespräche alle positiv verlaufen, aber ich kann definitiv sagen, dass sie besser verlaufen sind. Ich will nicht sagen, dass sie alle perfekt verlaufen, aber ich kann definitiv sagen, dass sie besser verlaufen sind, dadurch, dass ich diese Ratschläge befolgt habe. Gut, am Schluss möchte ich noch kurz darauf eingehen, wie ihr als Zuhörer die Initiative openfaith.de unterstützen könnt. Was ihr tun könnt, ist erstmal in Kontakt treten mit mir oder mit einem Unterstützer von Open Faith. Ihr könnt eure Hilfe anbieten. Also das Ziel der Webseite ist, wie ich schon gesagt habe, einen positiven, respektvollen, offenen Dialog zu führen, ohne Tabus in jegliche Richtung, aber halt respektvoll, sodass sich eigentlich jeder dort wohlfühlen können sollte, egal welche Ansicht er vertritt, und an welchem Punkt in seiner Glaubensreise er sich befindet. Dazu, um mehr Transparenz und Offenheit und auch Themen zum Besprechen zu schaffen, wollen wir Dokumente übersetzen, also beziehungsweise auch zusammenfassen. Eins dieser Dokumente, was dort behandelt werden soll, ist Studies of the Book of Mormon von B.H. Roberts. Da gibt es immer die Möglichkeit, auch Hilfe anzubieten, mal ein Kapitel zusammenzufassen oder aber auch Artikel zu den Themen, die es schon im englischsprachigen Umfeld gibt, zu übersetzen. Feedback vielleicht zu diesem Podcast geben oder Feedback zu anderen Artikeln oder geben in der Gruppendiskussion teilnehmen. Ich finde, es wird zu wenig offen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, also im deutschsprachigen mormonischen Umfeld diskutiert. Also ich finde in den USA, ich beobachte in den USA sehr rege Diskussionen zu vielen Themen. Ich finde, im deutschsprachigen Raum halten wir uns da irgendwie aus irgendwelchen Gründen vornehm zurück. Vielleicht wird die Diskussion auch auf eine ungünstige Art und Weise geführt, sodass sie schlechte Gefühle hervorruft. Ich weiß es nicht, ich weiß die Gründe nicht. Ich beobachte nur, dass meiner Meinung nach viel zu wenig diskutiert wird, was in der Kirche abläuft. Vielleicht sind wir zu weit weg von Salt Lake City, keine Ahnung. Aber ich würde mir das einfach wünschen, wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr auch an Diskussionen teilnehmen, möglichst respektvoll. Es ist selbstverständlich, denke ich. Und eine andere Art und Weise, das zu unterstützen, ist Freunde, die das nötig haben, die quasi da in Kontakt treten möchten oder weitere Tipps und Quellen haben wollen und Hilfe brauchen, sich in einer Glaubenstransition oder Faith-Transition befinden, in die Facebook-Gruppe einzuladen oder auf die Materialien hinzuweisen. Gut, das war's von meiner Seite und ich denke auch von uns. Cornelius, hast du noch
Ja.
irgendwas zu sagen?
Ja, also ich fand, es hat Spaß gemacht, darüber zu sprechen heute. Hoffe, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen weiterhelfen konnten. Gerne, also wenn jemand Interesse hat, sich da mal noch über das Thema zu unterhalten, stehe ich da auch immer gerne für bereit.
Das ist super. Das ist schon mal ein Angebot. Ich denke, du hast gezeigt definitiv, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Wir sind definitiv immer noch keine Experten, das will ich damit nicht sagen, aber wir können definitiv in Kontakt treten und im Gespräch bleiben über dieses Thema. Und das gilt natürlich auch für meine Seite. Wenn jemand dazu über das Thema sprechen möchte oder irgendwelche Schwierigkeiten hat, gerne melden. Dafür sind genau diese Support-Communities da. Ja, das heißt sogar, also bei der Mormon Story Support Group, die ich auch mit moderiere, es das heißt Support Group und dafür ist es da. Also nicht scheuen, sich da zu melden. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich bald wieder mit einer weiteren Folge. Tschüss!
Tschüss.
Musik für diesen Audiobeitrag wird zur Verfügung gestellt durch Ben Howington von Mormon Guitar. Besuche seine Webseite unter www.mormonguitar.com.